Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin eigentlich gar nicht auf der Suche gerade. Also zumindest nicht nach Wohnungen. Deswegen bin ich auch nicht so top involviert. Aber von Freundinnen, von Bekannten, von Kolleginnen, von euch natürlich, weiß ich, die Wohnungssuche nervt hart. Und das schon seit Jahren, weil es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Und deswegen machen wir jetzt hier mal diese Ab21-Folge, um euch ein bisschen Raum zu geben und zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein. Andere suchen auch und finden aber auch. Das kann ich schon mal spoilern. Was der Staat tun kann in der Sache, das wird uns im hinteren Teil der Podcast-Folge mein Kollege Markus Wolf erzählen. Er hat sich nämlich mal angesehen, welche Instrumente es schon gibt und welche vielleicht klug wären für den Staat, aber auch für private Wohnungsbauer. Bei Nasle aus Hamburg, da war ziemlich viel Schimmel in ihrer Bude und deswegen hat sie lange nach einer neuen gesucht und dabei leider auch Rassismuserfahrungen gemacht wegen ihres Namens. Und wieso, das wollen wir jetzt von ihr hören. Hi Nasle.
Hi.
Habt ihr schon eine neue Wohnung gefunden, du und dein Mann?
Ja, Gott sei Dank, seit 2 Monaten sind wir jetzt in unserer neuen Wohnung.
Ach so, das heißt, der Schimmel ist gar nicht mehr in eurem Leben? Deine Lunge wird sich freuen, oder?
Ja, total. Also mir ging es auch gesundheitlich überhaupt nicht gut.
Was heißt das?
Ich habe ja Asthma und dementsprechend habe ich auch sehr schwer geatmet nachts. Bin mehrmals aufgewacht, muss auf den Balkon gehen, Luft schnappen. Das habe ich jetzt alles nicht mehr.
Okay, wie lange habt ihr in dieser Schimmelbude gewohnt und dann dementsprechend auch eine neue gesucht?
Exakt 1 Jahr tatsächlich.
Okay, und warum hat das so lange gedauert? Oder man hätte ja auch den Schimmel wegmachen können.
Ja, es war ja nicht so ein kleiner Schimmel, das war wirklich riesig. Und wir sind letztes Jahr im März das erste Mal ausgezogen. Wir haben geheiratet mit meinem Mann. Und zuerst war alles supi. Wir haben gehört, dass die Wohnung frisch saniert wurde, haben uns super gefreut. Und nach 1,5, 2 Monaten habe ich das schon gesehen, langsam an der Decke, dass da so schwarze Punkte sind. Und ich dachte mir schon, oh nein, das ist doch bestimmt kein Schimmel, oder? Mhm. Und das hat sich so schnell ausgebreitet. Das wurde immer größer und größer im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, in der Küche, überall. Und die Verwaltung hat sich leider auch nicht drum gekümmert. Und dann, als wir gemerkt haben, die machen nichts, haben wir relativ schnell im Mai haben wir angefangen, nach einer neuen Wohnung zu suchen.
Und ihr habt wahrscheinlich auf allen gängigen Portalen gesucht und darüber hinaus, oder?
Ja, also ich habe sogar schon auf eBay Kleinanzeigen geguckt.
Okay, und Aushänge gemacht im Supermarkt und so weiter? Oder wie verzweifelt war am Ende die Suche?
Also ich sag mal so, wir waren so verzweifelt, dass wir wirklich kurz davor waren, zu meinen Eltern in den Keller zu ziehen. Also
in den Keller sogar?
Die haben wirklich einen coolen Keller. Stellt euch jetzt hier nicht so einen cracky Bruder vor, das ist wirklich ein cooler Keller. Dort hatten wir überlegt, auch schon hinzuziehen, weil wir waren wirklich verzweifelt. Das war ja auch überhaupt nicht gut für die Gesundheit. Unsere Eltern haben sich auch schon Sorgen gemacht. Ich konnte keinen Besuch empfangen. Das war ja auch natürlich total peinlich. Ich habe sehr viel rumgefragt. Am Tag bestimmt 10, 12 Anfragen rausgeschickt. Überall meine Freunde haben für mich welche rausgeschickt. Und unsere Option war wirklich, also wir waren kurz davor, zu meinen Eltern zu ziehen.
Ja, und was, also 10, 12 Anfragen am Tag, das sind, ja, je nachdem, wenn du mal mehr machst, so fast 100 in der Woche, da muss doch irgendwann mal ein Treffer dabei sein. Woran hat es denn in den meisten Fällen gelegen? Also seid ihr überhaupt eingeladen worden zu einer Besichtigung oder?
Also ich muss sagen, ich habe in den meisten Fällen nicht mal eine Rückmeldung bekommen, weder positiv noch negativ. Aha. Manchmal stand in den Anzeigen, dass die halt einfach ein junges Pärchen suchen. Als ich mich dann dazu beworben habe, hieß es, die suchen alleinerziehende Mütter. Meine Schwiegermutter hatte zu dem Zeitpunkt, auch alleinerziehende Mutter, hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Wohnung gesucht. Und bei ihr stand die Suche nach einem Pärchen. Für die gleiche Wohnung. Also ich habe es nicht verstanden. Die haben da auch immer mal was anderes drauf geantwortet, wie sie wollen.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich auf die Anfragen, die ich über die E-Mail von meinem Mann geschickt habe, weil er damals noch seinen anderen Nachnamen hatte, der deutsch ist, im Gegensatz zu meinen, hat er tatsächlich viel mehr Antworten bekommen.
Okay, also so eine Art struktureller Rassismus an der Stelle seitens der Menschen, denen du da geschrieben hast.
Genau, ich möchte die natürlich jetzt nicht als Rassist
sehen. Nee, das habe ich auch nicht gesagt, einfach, aber sozusagen so ein bisschen.
Vielleicht einfach so voreingenommen, sage ich mal.
Ja.
Vielleicht dachten die auch, die kann bestimmt gar kein Deutsch oder was weiß ich. Und haben dann tatsächlich eher auf meinen Mann geantwortet. Also wir hatten insgesamt vielleicht 5 Besichtigungen, davon ist das jetzt hier eine unserer Wohnungen.
Mhm.
Und diese Besichtigung hatten wir alle nur auf die Anfragen, die ich von meinem Mann ausgeschickt habe.
Habt ihr denn jetzt jenseits dieses Themas, was natürlich total bescheuert ist, braucht man eigentlich überhaupt nicht drüber reden, Aber habt ihr denn solche krassen Ansprüche, dass ihr es so schwer hattet bei der Suche? Oder was habt ihr gesucht?
Also wir haben eigentlich am besten, dachten wir natürlich, eine Dreizimmerwohnung, wenn das auch mit dem Mietpreis stimmt. Also wir haben nach einer Zweizimmerwohnung gesucht und Dreizimmerwohnung.
Okay, also eigentlich der überhaupt nichts Verrücktes eigentlich.
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben auch außerhalb von Hamburg geguckt. Ich wohne jetzt auch tatsächlich außerhalb von Hamburg, weil dort war es ja wirklich unmöglich. Da gab es ja hauptsächlich nur Tauschwohnungen.
Mhm. Auch Hamburg ist jetzt kein so ganz billiges Pflaster, aber nicht so crazy wie jetzt München oder Frankfurt vielleicht, glaube ich, oder? Mhm. Korrigiere mich gerne.
Ist es wirklich auch sehr teuer, ja.
Habt ihr denn in der Zeit auch euer Budget so ein bisschen vergrößert, dass ihr gesagt habt, okay, wir kommen damit nicht zurecht, dann müssen wir uns halt woanders einschränken. Hauptsache, wir haben eine Bude ohne Schimmel?
Tatsächlich ja, aber gleichzeitig haben wir auch einfach den Radius geändert. Also wir dachten, okay, dann doch außerhalb von Hamburg, anscheinend soll es gerade nicht sein. Wir wohnen jetzt circa 40 Minuten von Hamburg entfernt.
Das heißt, ihr seid jetzt happy damit, wo ihr wohnt, oder ist es eher so ein Kompromiss
happy,
damit ihr...
Ja, happy, nah zu unserer Familie. Es ist eigentlich ganz gut so, aber natürlich war es schon so unser Traum, nach Hamburg zu ziehen, also dort zu bleiben. Hoffentlich wird das irgendwann noch was.
So, und wie lange bleibt ihr jetzt in der Bude? Für immer, weil ihr einfach so keinen Bock mehr habt auf Wohnungssuche?
Also ich muss sagen, für immer auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, 2-3 Jahre werden wir hier bleiben. Ich muss sagen, als wir hierher gezogen sind, war ich auch nicht so ganz begeistert von den Nachbarn. Das sind ja alles sehr alte Leute und die beschweren sich natürlich sehr viel. Also da wir hier die Jüngsten jetzt sind, denken die natürlich, alles, was hier schief läuft im Gebäude, kommt von uns. Wenn mal was falsch im Mülleimer ist, dann denken die, das kommt von uns.
Mhm. Aber ihr seid doch auch keine Partymäuse, hast du gesagt.
Sind wir auch nicht, aber das sind hier trotzdem sehr krasse Meckertanten. Also wenn mal draußen ein paar Schuhe steht, dann wird schon direkt die Verwaltung angerufen. Und da geht eine Beschwerde raus, dass wir hier zu viele Schuhe vor der Tür stehen hätten. Und ich hatte bis jetzt hier erst 3-mal Besuch.
Aha, ja, ich sehe die Next-Wohnungssuche incoming schon auf jeden Fall, oder?
Ja, die möchte ich halt nicht, weil das ist so anstrengend. Also diese Zeit war so traumatisierend für uns, dass ich uns das eigentlich ersparen möchte, mindestens für 2 Jahre.
Hm. Du hast ja auf TikTok und Insta da auch ein Video dazu gemacht, wo du dich ja zu Recht darüber beschwert hast, wie das alles gelaufen ist. Wie waren denn da so die Rückmeldungen?
Also jetzt auf Schimmel bezogen sind die Leute auch ausgerastet. Die haben gesagt, wie kann es sein, dass eine Verwaltung da nichts unternimmt, dass Menschen in so einer Schimmelwohnung leben müssen. Teilweise auch die gleichen Geschichten, dass denen vorgeworfen wurde, dass es von den Mietern die Schuld ist, genauso wie bei uns. Mir wurde ja auch vorgeworfen, dass es an mir liegen würde, weil ich draußen meine Wäscheaufhänge angeblich.
Und die Sache mit dem Namen, haben da auch viele drauf reagiert?
Tatsächlich hat mir auch eine privat nochmal geschrieben, mit der hatte ich länger mich unterhalten. Und sie meinte, dass das bei ihr ebenfalls war, dass sie dann am Ende sich dazu entschieden hat, einfach einen Fake-Namen zu nehmen und dann einfach bei der Besichtigung gesagt hat, dass sie sich verschrieben hat. Und erst dann hat sie auch einen Besichtigungstermin bekommen.
Das
war ein arabischer Name, wenn ich mich richtig erinnere. Da war ich auch geschockt, als ich das gehört habe von ihr.
Nassle, und zum Schluss, ist das auch jetzt eine Konsequenz von dir daraus, dass du sagst, okay, ich muss halt auch ein bisschen tricksen einfach bei der Wohnungssuche und wenn es so ist mit dem Namen, dann muss ich das wohl oder übel irgendwie damit umgehen?
Definitiv.
Mhm. Was ist dein Lifehack?
Muss man einfach. Man sollte sich auf jeden Fall besser reden und vielleicht auch ein bisschen lügen, was dazu erfinden, was weiß ich, aber man muss sich versuchen, einfach als Traummieter darzustellen. Also, dass jeder sich so denkt, boah, so einen Mieter hätte ich gerne.
Muss man natürlich am Ende in der Lage sein, das auch irgendwie zu erfüllen, ne? Nicht, dass es am Ende rauskommt, natürlich, dass du die Miete nicht bezahlen kannst.
Ich habe ja auch überall reingeschrieben, keine Partys, wir trinken nicht, keine Lautstärke. Und erst dann habe ich langsam Antworten bekommen.
Nasle hat uns von ihrer Wohnungssuche erzählt, die jetzt hoffentlich erstmal ein Happy End hat. Es sei denn, ihr lasst eure Botten da draußen stehen vor der Tür.
Ja.
Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Jahre.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Wie schwer es ist, eine Wohnung zu finden in Hamburg, das haben wir eben von Nasle gehört. Lara, die ist Musikerin und hat auf eher ungewöhnlichem Weg versucht, eine Bude zu finden. Und zwar auf dem Berliner Kurfürstendamm, kurz Kudamm. Das Video davon ist viral gegangen.
Ich suche eine Wohnung in Berlin. 600 Euro warm, das ist mein Maximum, aber trotzdem hab ich Ansprüche. Ich hätte gerne eine Altbauwohnung mit Dielen und einen kleinen Balkon. Und vielleicht sind wir ja Vermieter unterwegs, weil wir befinden uns in einer reichen Gegend in Berlin.
Lara hat ganz schön viele Reaktionen auf dieses Video bekommen. Ihr wurden dann auch tatsächlich ein paar WG-Zimmer angeboten, aber eine Wohnung, die sie ja eigentlich gesucht hatte, die war nicht dabei. Genau die hätte sie aber gerne. Sie will nämlich alleine wohnen.
Ich glaube, dass du es vor allen Dingen als Single-Person wahnsinnig schwer hast auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel alleine wohnen möchtest, zahlst du einfach schon für eine Wohnung irgendwie mit zwei Zimmern 1,2 oder so, was ja unfassbar schwer ist zu stemmen für eine Person in einem normalen Job, außer du bist jetzt irgendwie so, verdienst super viel Geld.
Da bleibt Lara also erstmal nur in ihrer WG wohnen zu bleiben. Und wenn ihr schon mal kreativ geworden seid bei der Suche nach einer Wohnung, erzählt uns gern die Geschichte. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht oder Textnachricht 0160 9136 0852 oder eine E-Mail an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, hört ihr? Es fehlen sehr viele Wohnungen in Deutschland. 800.000, sagt die Immobilienwirtschaft. Fast 2 Millionen, sagt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Und seit Jahren kann man festhalten, es geht bei diesem Thema wenig voran. Und ich frage mich, was könnte wirklich helfen, damit es endlich genügend günstige Wohnungen gibt? Mein Kollege Markus Wolf hat zu dem Thema recherchiert und weiß mehr. Hi Markus.
Hi Dominik.
Lass uns erstmal über den Neubau von Wohnungen sprechen. Was könnte der Staat denn tun, damit mehr günstige Wohnungen zur Verfügung stehen?
Ja, was man vielleicht auch schon erwarten könnte, er könnte einfach bauen, beziehungsweise städtische oder kommunale Wohnungsbaugesellschaften anweisen zu bauen. Die Grundvoraussetzung dafür ist aber natürlich, dass man merkt, dass Wohnungen fehlen. Und das wurde eben jahrelang total verschlafen, wenn man sich die Neubauzahlen anguckt. Vor allen Dingen 2007 bis 2015 ganz wenig Neubau. Und wenn man mit Leuten spricht, die so ein Bauvorhaben auch mal selber hinter sich bringen, dann weiß man, sowas dauert eben total. Also von dem Zeitpunkt, wo man registriert, hier gibt es einen Bedarf, dann Geld einsammeln, Genehmigungen holen und so weiter. Das kann 5 bis 10 Jahre dauern. Wir hatten ja für einen Podcast, Crashkurs hieß der, mit der GEWOBAG gesprochen, einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Berlin. Und die mussten 2014 erstmal ihre Neubauabteilung neu schaffen. Bis dahin hatten die das total verschlafen oder nicht als Priorität angesehen. Also wenn das Ganze jetzt als Problem eben wahrgenommen wird und als Priorität gesehen wird, dann kann es eben auch wieder große Bauvorhaben geben. Dann bauen ja jetzt auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften wieder viel. Und dann gibt es vielleicht auch sowas wieder, was wir aus der Vergangenheit kennen, wo zum Beispiel in Köln-Korweiler für 40.000 Menschen ein neues Stadtgebiet gebaut wurde in 70er, 80er Jahren. München-Neuperlach ist ja auch so ein riesiges Gebiet, 50.000 Menschen auch aus der Zeit. Oder Berlin-Gropiusstadt. Ja, das sind so diese Großwohnsiedlungen, ne, aus den 70er, 80er Jahren, die aber natürlich auch ihre eigenen Probleme mit sich gebracht haben, aber wo es schon wirklich ganz groß angepackt wurde, dass man jetzt ein Problem hat mit Wohnraum. Und jetzt kommt das Aber. Der Staat kann natürlich selber bauen, aber nur mal zur Einordnung, in Berlin gibt es 2 Millionen Wohnungen. 300.000 davon sind nur landeseigene. Also das heißt, wir sprechen über einen kleinen Teil des Gesamtmarkts an Wohnungen, wo man eine Handhabe hat. Und auch beim Neubau ist das nur ein kleiner Teil.
Ja, dass nur so wenig in städtischer oder kommunaler Hand liegen, liegt ja auch daran, dass vor einigen Jahren Städte es für eine super Idee gehalten haben, Wohnungen zu verkaufen, damit sie wieder ein bisschen mehr Cash in der Tasche haben. Und jetzt rächt sich das dann an der Stelle.
Auf jeden Fall.
Was könnte der Staat denn tun, um es anderen nichtstaatlichen Akteuren leichter zu machen, Buden zu bauen, also Wohnungsbauunternehmen in privater Hand?
Ja, also da geht es vor allen Dingen um die Rahmenbedingungen für den Neubau. Das gibt da, sag ich mal, jetzt so 3 Hebel. Also man könnte über Geld reden, also wie gut kommt man an Geld, an Kredite. Man könnte über Boden reden, also wie gut kommt man an Grundstücke. Und vielleicht über so Steueranreize. Das sind eben so Hebel, die der Staat hat. Fangen wir mal beim Geld an. Also der Staat besitzt ja quasi eine eigene Förderbank namens KfW. Bei dieser Bank ist es so, der Staat kann da im Prinzip selber entscheiden, wie teuer es ist, sich da Geld zu leihen. Also das senkt dann tendenziell die Kosten für den Neubau. Wenn man jetzt zum Beispiel ein genossenschaftliches Projekt hat, kann man da einen Antrag stellen und kriegt dann günstiger Kredite. Auch für altersgerechten Umbau von bestehenden Wohnungen gibt es da was. Und auch für Neubau, der bestimmte Klimaziele einbezieht. Also sowas gibt's. So Boden ist eine andere Sache. Es gibt vom Staat auch eine Anstalt mit etwas kompliziertem Namen, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA. Die ist im Prinzip sowas wie die Verwalterin der ganzen Grundstücke des Bodens. Bodens des Staates. Und da gingen lange Zeit die Grundstücke nur an den Höchstbietenden. Also wenn da irgendein Hotel- oder Büroanbieter den höchsten Preis geboten hat für irgendein Grundstück, dann haben die das bekommen und nicht etwa eine Wohnungsbaugesellschaft. Ne? Und jetzt gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, dass diese BIMA-besonderen Akteure auch Grundstücke günstiger verkauft, auch wenn die jetzt nicht die Höchstbietenden sind.
Und was war das Dritte?
Das Dritte war die Steuer, die Steuern als
Immer gut in Deutschland, das Thema.
Genau, als Anreiz. Und da kann man sagen, zum Beispiel, du baust neu, dafür kannst du dann die Kosten von diesem Neubau über die nächsten Jahre als Discount auf deine Steuern anrechnen, sozusagen. Das sind im Prinzip so ein bisschen die Hebel.
Ein anderer Hebel ist ja, dass die Bundesregierung plant, die sogenannte Wohngemeinnützigkeit wieder einzuführen. Warum leicht, wenn es auch kompliziert geht? Sag uns, was das ist. Wohngemeinnützigkeit, bitteschön.
Ja, das ist genau so eine Steuerbegünstigung im Prinzip, nur halt mit Schwerpunkt auf gemeinnützige Wohnungsgesellschaften, also landeseigene oder Genossenschaften. Wenn die bestimmte günstige Mieten garantieren, dann sagt der Staat, okay, ihr kriegt bestimmte Steuern erlassen. Bis in die 90er Jahre gab es das auch schon mal. Dann gab es aber damals einen Skandal, wo es um eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft ging mit dem Namen Neue Heimat. Die hatten damals Gelder veruntreut. Und in dem Zuge wurde die Wohngemeinnützigkeit abgeschafft, weil man dachte, okay, wir setzen jetzt eher auf den freien Markt und wollen nicht mehr so eine Klüngelwirtschaft da haben. Und jetzt wird die eben wieder eingeführt und bestimmte Steuern werden erlassen. Das betrifft allerdings auch nur, muss man sagen, einen Teil der Wohnungen in Deutschland. Aber auch das ist jetzt nicht der komplette Markt, der da getroffen wird von.
Da ist wahrscheinlich, nehme ich an, eins der leuchtenden Beispiele Wien, ne? Wo besonders viele Wohnungen in Genossenschaftshand sind und das sehr gut funktioniert, weil offensichtlich da ganz viele Leute eine Wohnung haben zu akzeptablen Preisen.
Genau, das ist eben schon das Ziel ist, Anreize zu setzen, vor allen Dingen für landeseigene und genossenschaftliche und für die Anstalten, die wirklich günstigen Wohnraum bereitstellen, weil davon haben wir auch viel zu wenig, auch beim Neubau.
Ja, lass uns nochmal auf die Wohnungen schauen, die es schon gibt, die nicht erst gebaut werden müssen. Ist ja ökologisch ein Vorteil. Die Mietpreisbremse wurde vor einigen Jahren ja mit einem Ach und Krach irgendwie eingeführt, soll für günstigere Mieten sorgen und verhindern, dass die Mieten insgesamt höher hochgehen. Da geht es immer um die ortsübliche Vergleichsmiete, die nicht um mehr als 10% überstiegen werden darf. Hat das irgendwas gebracht in den vergangenen Jahren?
Ja, zum Teil, aber auch nur für die Leute, die wirklich davon wissen. Also ich habe auch den Eindruck manchmal, wenn man im Bekanntenkreis darüber spricht, dass gar nicht alle Leute wissen, dass sowas existiert seit 2015. Vor allen Dingen im angespannten Wohnungsmarkt. Ne? Also wir reden fast nur über Großstädte und da auch nur über bestimmte Viertel. Da darf die Miete nicht über 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Also da wird dann geschaut, wie neu oder wie alt ist mein Gebäude, wohne ich jetzt im Innenstadtbezirk oder nicht und dann eben maximal 10% drüber. Und die Idee eben genau, man hat nicht so enorme Preisanstiege bei den Mieten insgesamt und schneidet im Prinzip so ein bisschen die Gewinne ab für die Vermieter. Und man kann jetzt nicht allgemein sagen, dass sie nichts bringt, aber das Problem ist eben, die Städte prüfen das nicht systematisch und die Mieterinnen und Mieter müssen eben selbst aktiv werden. Dafür müssen sie es erstmal wissen. Und die meisten Leute, die eine Wohnung finden, sind, glaube ich, auch so froh, eine zu bekommen. Erstmal, dass sie jetzt nicht direkt gegen den Vermieter vorgehen, der dann eine teure Wohnung vermietet. Ne? Das kann man auch schon verstehen. Und es gibt so ein Portal mit dem Namen Mietenmonitor. Die haben sich mal die Wohnungsinserate zum Beispiel in Düsseldorf angeschaut. Und da haben sie gesagt, dass ein Viertel der Inserate von neuen Wohnungen eben gegen diese Mietpreisbremse verstoßen, aber eigentlich niemand was dagegen macht. Und das zeigt schon, das funktioniert nur, wenn wirklich alle Mieterinnen und Mieter erstens das wissen und zweitens auch gewillt sind, gegen ihre Vermieter vorzugehen, im Zweifel gerichtlich.
Ja, Markus, und zum Schluss sozusagen die ganz große Keule, Enteignung war vor einigen Jahren mal ziemlich in der Diskussion. Deutsche Wohnen enteignen war so ein Slogan, also einen großen Wohnungsbaukonzern wieder in staatliche Hand überführen. Funktioniert das? Und wenn ja, kann das was bringen?
Ja, also du hattest ja vorhin schon erwähnt, genau, dass es diese Privatisierungswelle gab. Die Enteignung ist jetzt im Prinzip der Rollback, die Gegenbewegung dazu. Die Privatisierung war ja vor allen Dingen in den 1990er Jahren, 2000ern, um den Haushalt so ein bisschen aufzuhübschen, um sozusagen Wohnungen zu verkaufen und dadurch Geld frei zu machen. Dadurch hatte man kurzfristig Geld. Und jetzt müsste man eben Geld in die Hand nehmen, um diese Wohnung zurückzukaufen, vielleicht auch zum aktuellen Marktwert, ne, der ja auch teurer ist als damals. Und dieser Volksentscheid in Berlin, den es da gab, da haben ja 60% dafür gestimmt. Das gibt jetzt immer noch keine Umsetzung, noch kein Gesetz, deswegen können wir jetzt nicht sagen, ist es wert, genau, hat gewirkt oder nicht. Man muss halt sagen, es ist eine Prioritätensetzung. Will man jetzt als Land Berlin Geld in die Hand nehmen, um diese Wohnung zurückzuholen? Dafür hat man dann Einfluss auf Miethöhe ja bei den Wohnungen, die man dann zurückbekommt. Oder sagt man, man will das Geld eben lieber in der Hand haben für andere Projekte. Das ist am Ende eine politische Prioritätensetzung. Und wenn man gerade sieht in Berlin, dass das so ein bisschen verzögert wird und man nicht wirklich sieht, dass da jetzt ein Gesetz entsteht, dann hat man den Eindruck, dass da jetzt auch nicht auf kurzer Frist schnell eine Antwort kommt und es auch ein bisschen schwierig wird, jetzt zu sagen, was genau da rauskommt.
Sagt mein Kollege Markus Wolf, hat für uns recherchiert, welche Möglichkeiten der Staat und auch private Investorinnen und Investoren haben, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Eine Idee, die auch noch immer so da bei der Diskussion rumgeistert, die aber gar nicht so leicht umzusetzen ist, weil es auch da natürlich, es ist schließlich Deutschland, viele Regeln gibt, ist der Umbau von Büros in Wohnungen. Viele Büros stehen leer und man fragt sich, warum kann da keiner wohnen? Aber eben Regeln, die das verhindern. Sprechen wir mal drüber. Danke, Markus.
Danke dir.
So, und das war's für diesen, vielleicht nicht nur für diesen Ab 21 Podcast. Wir haben gesprochen übers Wohnen, wie ihr es fandet. Das dürft ihr uns natürlich wie immer gerne schreiben, per Mail, per WhatsApp, per Insta, Direktmessage, wie auch immer ihr uns erreicht, findet ihr bei uns auf der Seite deutschlandfunknova.de oder in den Shownotes direkt unter diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner, sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.